Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Diskussionsrunde. 12 Punkte für die Wirtschaftswende. Damit macht die FDP noch mehr Druck in der Ampel. Ist das ein neoliberales Muskelspiel, weil den Freidemokraten angesichts schlechtester Umfragewerte im Superwahlkampfjahr der Allerwerteste auf Grundeis geht? Oder, Moment mal, der deutschen Wirtschaft geht es wirklich schlecht? Sollte da nicht ernsthaft über eine Wirtschaftswende geredet werden? Das wollen wir heute tun im Wortwechsel mit Svenja Apun, der Bundessprecherin der Grünen Jugend, Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und Reinhard Huben, dem wirtschaftspolitischen Sprecher der FDP im Bundestag. Die Union frohlockte ja schon. Das 12-Punkt-Papier sei eine Scheidungsurkunde. Implodiert nun die ungeliebte Ampelkoalition, die SPD? Die SPD reagierte sehr gereizt, die Grünen relativ leise. Svenja Apun, warum?
Ja, ach, ich glaube, man muss sich ja fragen, was mit diesem Papier jetzt überhaupt bezweckt werden soll. Meiner Meinung nach ist das mal wieder der Beweis dafür, weshalb die FDP bei 4% steht. Es wird behauptet, es wäre jetzt ein Papier für die Wirtschaftswende. In Wahrheit sind die Vorschläge, die Reichen, einige wenige Reiche noch reicher machen und alle anderen ärmer. Deswegen sinnvoll sind die Vorschläge sicher nicht. Ich halte das aber im Wesentlichen jetzt einfach für Wahlkampfgeplänkel. Viele Maßnahmen stehen ja auch überhaupt nicht im Koalitionsvertrag und deswegen kann man da vielleicht auch mit einer gewissen Gelassenheit drauf gucken.
Reinhard Huben, dieses Papier Ihrer Partei ist für den Parteitag gedacht, wird gesagt. Über die Punkte wird aber schon seit Wochen geredet. Kommt eigentlich nichts Neues aus der Parteizentrale?
Ja, also der Beschluss ist von Montag. Heute haben wir Freitag. Also ich weiß nicht, ob Sie dazwischen noch weitere Äußerungen aus dem Genscher Haus erwarten. Ich bin nur etwas überrascht. Das ist natürlich erstmal ein Papier für die Partei und kein Koalitionspapier. Deswegen ist das FDP pur. Und ich finde es richtig, dass wir in der jetzigen Situation nach Antworten suchen, denn in der Analyse sind wir ja mit unseren Koalitionspartnern gar nicht so weit auseinander. Also Robert Habeck hat gesagt, der deutschen Wirtschaft geht es nicht richtig gut. Kanzler Olaf Scholz hat sich ähnlich geäußert, Christian Lindner. Und ich finde es dann durchaus berechtigt, dass wir dann als FDP an diesem Wochenende erstmal unsere Positionen festziehen. Und zum guten Ton miteinander, untereinander gehört es dann natürlich dazu, auch dann mit den Partnern darüber zu sprechen.
Marcel Fratscher, für Sie als Ökonom, einer der Führenden in Deutschland, was ist das Positive, was das Negative an diesem Papier? Denn Wirtschaftswende, könnte man sich vorstellen, angesichts der Zahlen in der Wirtschaft, wird auch ganz gut.
Ja, also das Positive ist sicherlich nochmal die Erkenntnis, die ist nicht neu, aber die Erkenntnis, es muss mehr passieren. Wir brauchen bessere Rahmenbedingungen für die Unternehmen, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger. Das ist dringend notwendig. Das, was bei manchen Beschreibungen, dass man auch effizienter das Geld ausgeben muss, denke ich, das ist auch wichtig. Mit 12-Punkte-Plan, da ist schon also einige richtige Punkte drin. Es sind zwei Punkte, die mich stören und wo ich nicht überzeugt bin. Das eine ist, es wird über eine Wirtschaftswende geredet, aber in dem Papier wird eigentlich gar nichts gesagt, wie die Wirtschaft gestärkt werden soll, sondern es ist eher, wie kann man Sozialausgaben kürzen? Aber das hilft ja nicht der Wirtschaft. Das ist ja eher Kürzung. Und das zweite, wirklich grundlegenden Widerspruch, den ich im 12-Punkte-Plan sehe, ist, wenn man eine Wirtschaftswende wirklich will, dann muss der Staat Geld in die Hand nehmen. Er muss Geld in die Hand nehmen, um Unternehmen steuerlich zu entlasten. Er muss Geld in die Hand nehmen, um eine bessere Infrastruktur zu bauen, um mehr in Bildung zu investieren, in Fachkräfte zu investieren, in Innovationsfähigkeit. Und der grundlegende Widerspruch des 12-Punkte-Plans ist und bleibt zu sagen, wir wollen die Schuldenbremse beibehalten, also wir wollen Ausgaben kürzen, aber wir wollen gleichzeitig, versprechen wir der Wirtschaft das Blaue vom Himmel. Und das ist der Widerspruch, den der 12-Punkte-Plan begeht und nicht auflöst.
Wo die SPD natürlich schon ganz klar aufgeschrien hat, das war eben Abbau von Sozialstaatsleistungen, Moratorium für neue Sozialleistungen, beim Bürgergeld soll mehr sanktioniert werden. Aber Herr Huben, Sie sind ja auch Kaufmann vom Beruf. Wenn man mal guckt, erstens mal hat die Koalition ja schon einiges gemacht, gerade beschlossen, Sanktionen beim Bürgergeld. Was dann da unterm Strich rauskommt, wenn 15.000 Bürgergeldempfänger im Jahr dann sanktioniert werden, sind ein paar hundert Millionen. Davon stopfen wir doch irgendwie die großen Löcher von 25 Milliarden nicht, oder?
Wissen Sie, dieser Glaube in der politischen Debatte, es gibt den einen Punkt, der alles löst, das ist natürlich vollkommen unrealistisch. Deswegen muss man immer ein Maßnahmenpaket schnüren und entsprechende Vorschläge machen. Und ich sage beim Bürgergeld, wir reagieren ja vor allen Dingen deswegen so, weil ja die Fachleute in den Jobcentern nicht unbedingt positiv auf die Änderungen des Bürgergeldes, die wir ja eingeführt haben, reagiert haben. Eine Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jobcenter gibt ja den Reformen des Bürgergeldes nicht unbedingt durchgängig nur ein positives Zeugnis. Und deswegen ist es ein Punkt, den wir ansprechen. Aber ich sage mal, als Unternehmer auch selbst, wenn ich das lese, der Solidaritätszuschlag ist sicherlich ein Thema, was sofort beim Unternehmen, solange es erfolgreich ist, ankommen würde. Und bei den Sozialleistungen müssen wir halt sehen, wir sind in großer Sorge, dass einfach die Sozialabgaben für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einer Höhe steigen, dass es dann wirklich schädlich ist, auch für die Betroffenen.
Ich würde da gerne noch einmal einhaken, vielleicht zuerst mal bei den Bürgergeldempfängerinnen und Empfängern. Ehrlich gesagt finde ich es ziemlich bitter, dass die FDP da jetzt sozusagen an dieser Stimmungsmache sich noch so weiter beteiligt. Wir haben Zahlen aus dem letzten Jahr, das trifft gerade mal null.
Es tut mir leid, das sagen die Fachleute in den Ämtern.
Ich sage Ihnen, dass wir Zahlen aus dem letzten Jahr haben, dass überhaupt nur 0,4% aller Bürgergeldempfängerinnen und Bürgergeldempfänger überhaupt von Sanktionen betroffen waren. Das heißt, wir haben 99,6%, die sich regelkonform verhalten haben, die auf der Suche nach Arbeitsplätzen sind. Ein Großteil der Arbeitslosen würde gerne arbeiten, aber findet keine passende Arbeit, und sich jetzt sozusagen auf diese kleine Minderheit dazu stürzen und da einfach tatsächlich in einer Situation, in der die gesellschaftliche Stimmung sowieso aufgeheizt ist, nach unten zu treten und die ein Stück weit auch zum Sündenbock der schwächelnden Wirtschaft zu machen, das halte ich für falsch. Und auf der anderen Seite, das steht dem ja gegenüber, ne, ist Ihr Vorschlag jetzt, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen. Den zahlen ja bei denjenigen, die Lohnsteuer zahlen, überhaupt nur die Top 10% im Bereich der Einkommensverteilung. Das heißt, das sind, glaube ich, Leute, die mehr als 6.600 Euro brutto pro Monat verdienen. Ich vermute, das betrifft nur einen kleinen Teil der Hörerinnen und Hörer. Und ausgerechnet da soll jetzt quasi an den Steuern gespart werden, anstatt dass Mittelschichtsfamilien belastet werden, wo wir ja wissen, dass im internationalen Vergleich in Deutschland Arbeitseinkommen gerade im mittleren Bereich total hoch besteuert werden im Vergleich zu den Superreichen, die eben mit einem viel geringeren Steuersatz davonkommen.
Aber die entscheidenden Zahler des Solidaritätszuschlages sind ja vor allen Dingen mittelständische Unternehmen, Selbstständige und Handwerker, darüber hinaus alle Leute, die versuchen, zum Beispiel über Aktien ein Sparpotenzial zu schaffen für die Rente. Wenn sie dort über die Freigrenze hinauskommen, ist es vollkommen unabhängig, wie hoch ihr Einkommen ist. Sie zahlen dann trotzdem Solidaritätszuschlag.
Wir sind im Bereich der Abgaben. Marcel Fratscher, wir sprachen eben schon über diesen Sozialstaatsfragen. Da kommen wir sicher nochmal drauf zurück. Abschaffung des Solis, bringt das was?
Klar bekommen manche Unternehmerinnen und Unternehmer davon Vorteile, aber erstmal hat das überhaupt gar nichts mit Unternehmen zu tun. Das sind Menschen, die Einkommensteuer zahlen. Und das sind, wie Frau Apfel sagt, sogar noch weniger, es sind nicht die oberen 10%, sondern oberen 6-7% mit sehr hohen Einkommen, die hier nochmal um eine Größenordnung um 12 Milliarden Euro im Jahr entlastet werden. Und also so gesehen.
Und alle ist das, Selbstständigen und alle, die keine juristischen Personen sind als Unternehmen.
Ja, also es ist eine Menge Geld, und ich glaube, wenn man Unternehmen entlasten will, dann macht man es anders. Dann entlastet man eben nicht die ganz vielen Spitzenverdiener, die angestellt sind. Gibt eigentlich hier keine Rechtfertigung für. Und nochmals, ich komme erstens, wenn man Unternehmen entlasten will, bitte ordentlich Unternehmensbesteuerung reduzieren, Unternehmen dort entlasten, ihnen bessere Rahmenbedingungen geben, bessere Infrastruktur. Und zweitens muss man dann nochmals den Widerspruch auflösen, erhoben 12 Milliarden Euro, weniger Steuereinnahmen, 25 Milliarden beträgt das Loch, das die Bundesregierung für nächstes Jahr zu stopfen hat. 37 Milliarden Euro wäre also das Einsparpotenzial. Und was mich an diesem 12-Punkte-Plan eben stößt, ist, sie zeigen nicht auf, wie sie diese Einsparung machen wollen, wo sie das Geld hernehmen wollen. Und lediglich zu sagen, wir müssen Sozialausgaben kürzen um ein paar hundert Millionen Euro, das ist nicht die Lösung. Das polarisiert. Es macht die Integration von den Menschen, die nicht arbeiten, und da sind wir uns ja einig, dass wir mehr Möglichkeiten zur Arbeit schaffen müssen, für die Menschen macht es nicht leichter, wenn sie dieses Sozialstaat-Bashing betreiben beim Bürgergeld, sondern schwerer. Und damit schaden sie der Wirtschaft, wenn sie eben diese Polarisierung vorantreiben.
Könnte es konkreter sein, Herr Huben, in Ihrem Papier?
Was den Solidaritätszuschlag
angeht? Nein, was die Wirtschaftswende angeht, tatsächlich Hilfe für die Unternehmen, für die Wirtschaft. Wir haben gerade schon gesprochen, die Sozialstaatsdebatte ist natürlich auch mit dem Vorwurf des Populismus behaftet, weil Wahlkampf, weil Umfrage tief. Und der Verdacht drängt sich ja geradezu auf, dass die FDP versucht, da die Verantwortlichkeiten abzudrängen an Schwächere.
Die Verantwortung in der Bundesregierung tragen wir mit den Koalitionspartnern gemeinsam. Also wir können da nichts weg- oder abschieben. Aber ich sage mal, Abschreibungserleichterungen, wie wir es beim Wachstumschancengesetz ja schon eingebracht haben, da kann man weitermachen. Wir sagen ja außerdem auch, beim Solidaritätszuschlag im Zweifelsfalle ihn häppchenweise zu reduzieren. Sie kennen die Debatte. Die Frage der Sozialabgaben bei Lohn und Gehalt ist ein Thema, was uns eigentlich schon längst erreicht hat. Wir haben einen Gesamtetat im Bund von ungefähr 360 Milliarden Euro. 120 Milliarden fließen über einen dicken Daumen in die Unterstützung der Rentenversicherung. Die Babyboomer gehen in Rente. Und dieses Thema müssen wir adressieren und das tun wir hier in diesem Papier natürlich auch.
Aber Sie haben doch gerade ein Rentenpaket als Bundesregierung beschlossen, bei dem die Beitragssätze für die jungen Menschen, die arbeiten, deutlich ansteigen wird, von 18,9% auf über 22%. Also es widerspricht ja genau dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben.
Nein, es widerspricht dem doch nicht. Es entspricht genau der aktuellen Problematik. Wir werden nicht darum herumkommen, Beitragssätze zu erheben, wenn wir beim Thema Rente nicht zu neuen Lösungen kommen.
Ich würde aber jetzt doch gerne nochmal auf diese grundsätzliche Frage des Sozialstaats eingehen, denn ich finde, man muss sich ja klar machen, der Sozialstaat in der aktuellen Form, der ist ja eine Errungenschaft. Ja? Deutschland ist immer reicher geworden über die letzten Jahre und ich finde, wir sollten uns einen starken Sozialstaat da auch an der Stelle leisten können. Und ich glaube, eine Sache in der Debatte, die stößt mir total auf rund um die Bürgergeldempfänger. Es geht ja in Wahrheit nicht nur um diejenigen, die gerade arbeitslos sind und Bürgergeld beziehen, sondern es geht auch um die ganzen Menschen im Niedriglohnbereich. Denn wir wissen, wenn die Absicherung, auf die man zurückfällt, und am Ende des Tages sind ganz viele Menschen in Deutschland nur eine Kündigung von der Arbeitslosigkeit entfernt. Wenn diese Absicherung schlechter wird, dann ist man gezwungen, schlechtere Jobs zu schlechteren Konditionen anzunehmen. Und das schwächt die Verhandlungsposition aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und deswegen ist es gerade auch im Interesse derjenigen im Niedriglohnbereich, dass es eine gute Absicherung gibt. Und wie gesagt, da jetzt sozusagen das Sanktionsregime nochmal zu verschärfen, obwohl ja die Lehre aus Hartz IV war, dass Sanktionen im Prinzip ein ineffizientes und vor allem gängelndes, menschenunwürdiges Mittel sind, diese Debatte jetzt zu betreiben, das ist eben eine Affront nicht nur gegen die im Bürgergeld, sondern auch gegen die beschäftigten Menschen in diesem Land. Und ich sage das auch deshalb, weil wir wissen, was hilft für eine starke Wirtschaft. Das sind im Wesentlichen zwei Dinge. Das sind staatliche Investitionen und gute Löhne. Und jetzt am Bürgergeld zu kürzen, das ist auch schlecht für gute Löhne und damit auch schlecht für die deutsche Wirtschaft.
Herr Huben, da wird ja der Vorwurf erhoben, dass Sie im Grunde die Menschen, mit denen der Staat gemacht wird, die arbeiten und auch in niedrigeren Lohnbereichen, dass die gut abgesichert werden müssen, um gut zu arbeiten und am Ende die Wirtschaft entsprechend am Laufen zu halten.
Ja, es wundert mich etwas, aber in unseren 12 Punkten steht ja zum Beispiel gar nichts zum Thema Arbeitsrecht, Kündigungsschutz oder Ähnliches. Da wollen wir ja gar nichts angreifen. Also das steht ja hier gar nicht zur Debatte. Deswegen ist der Vorwurf meiner Meinung nach etwas am Thema vorbei. Wie gesagt, was arbeitsrechtliche Fragen angeht, steht in den 12 Punkten ja gar nichts drin. Wir haben einen vernünftigen Kündigungsschutz. Wir haben meiner Meinung nach auch eine gute Absicherung nach Kündigung. Und wie gesagt, da wollen wir gar nichts dran ändern.
Das nächste Thema sind die Förderungen für die Klimawende, also für das, was die Bürger möglicherweise machen, um sich neue Heizungen einzubauen oder andere Dinge. Das wollen Sie, Herr Huben, jetzt dem freien Spiel der Kräfte im Markt überlassen. Ist das schlau?
Also im Moment verstehe ich Ihre Frage nicht zu den 12 Punkten, die hier stehen.
Das steht ja drin.
Was steht da drin?
Dass keine Klimaförderung mehr bezahlt werden soll.
Nein, da steht drin, dass wir die EEG-Umlage abschaffen wollen. Das ist vor allen Dingen mal das Erste, was wir machen wollen. Wir haben ja die EEG-Umlage auf den Strompreis lange umgesetzt. Dann haben wir beschlossen, dass die EEG-Umlage durch den Staat, also durch den Steuerzahler und nicht mehr durch den Verbraucher gezahlt wird. Und am Ende müssen wir dann sehen, dass wir diese Belastung auch irgendwie beseitigen können, damit wir dann entsprechend auch beim Strompreis weiter runterkommen können.
Ich darf mal den ersten Satz von Punkt 10 zitieren aus Ihrem Papier. Förderung erneuerbarer Energien schnellstmöglich beenden. Punkt.
Nee.
Da geht es nicht nur um EEG.
Und die EEG-Förderung beenden. kein Punkt. Aber ich will jetzt nicht hier...
Weiß ich nicht, welche Ausgabe ich hier vorliegen habe, ja. Aber die habe ich von der Seite der Partei heruntergeladen.
Ja, ich auch. Aber das, glaube ich, ob nun ein Pünktchen da steht oder nicht, natürlich müssen wir am Ende auch dazu kommen, dass wir marktwirtschaftliche Lösungen finden für erneuerbare Energien. Und ich finde, in der Zeit der Ampelregierung waren wir ja durchaus erfolgreich. Also wir haben unsere Ziele erreicht beim Thema Solar. Ja, wir werden die Ziele erreichen bei Wind onshore, wenn der Stau an Genehmigungen beim Transport endlich abgebaut worden ist. Und wir haben ja eben noch im Plenum, auch von den Grünen begrüßt, feststellen können, dass wir inzwischen bei 56% erneuerbaren Energien in Deutschland sind, dass wir das ewiglich über EEG oder andere Maßnahmen fördern, das sehen wir natürlich nicht.
Können wir uns schon zurücklegen, Herr Fratscher, weil wir so viel erreicht haben?
Nein, Deutschland ist noch meilenweit davon entfernt, seine eigenen Klimaschutzziele zu erreichen. Da muss deutlich mehr passieren, auch beim Ausbau erneuerbaren Energien. Und da wäre ich aber also bei Weitem nicht entspannt. Herr Huben, Sie haben völlig recht. Also Marktwirtschaft, marktwirtschaftliche Mechanismen müssen eine wichtige Rolle in der Transformation spielen. Völlig d'accord. CO2-Preis ist ein Beispiel, wie das gelingen kann, wie das gelingen soll. Er muss vielleicht noch schneller und stärker steigen, aber das ist richtig. Was mich aber auch wieder als Widerspruch an dem 12-Punkte-Plan sehr stört, ist, Sie sagen, als einzige Maßnahme, um damit der Markt besser funktioniert, weniger Förderung oder Abschaffung von Förderung von erneuerbaren Energien. Was Sie nicht sagen, ist, dass Deutschland immer noch fossile Energieträger mit 60 Milliarden Euro im Jahr subventioniert. Und da würde ich mir denken, Mann, eine liberale Wirtschaftspolitik müsste doch darauf abzielen, Subventionen abzubauen. Was ist denn mit den 60 Milliarden Euro? Da müssten Sie doch als allererstes ran und zu sagen, nein, die bleiben so schön bestehen, wie alles ist, aber bei den Erneuerbaren, da wollen wir Subventionen oder Unterstützung abbauen. Das halte ich für extrem einseitig und das hat dann für mich wieder den Eindruck als Wissenschaftler, das ist nicht wirklich ein durchdachtes Programm, das eine Wirtschaftswende herbeiführen will, sondern es ist eher eine auf eine Klientelpolitik abgezieltes Programm. Und das ist, was für mich, wenn ich das lese, ja, sofort in den Mittelpunkt steht. Und da würde ich mir wünschen, wenn man Subventionen wirklich abschaffen will, dass man konsequent ist und vor allem bei den fossilen Energieträgern beginnt.
Herr Huben.
Wir sind aber leider Gottes natürlich auf die fossilen Energieträger immer noch angewiesen.
Das heißt aber nicht, dass sie subventionieren müssen.
Herr Fratscher, das ist nun wirklich kein Privileg. Ach. Wir können gerne jetzt einen Extrablock Dienstwagen.
Besserstellung von Kerosin bei Flugbenzin. Weniger Besteuerung von Dieselbenzin. Es gibt ganz viele Beispiele, wo Sie es abschaffen
können. Alle drei Beispiele führen meiner Meinung nach am Thema vorbei. Beim Flugbenzin haben Sie das Problem, wenn wir eine Steuer einführen, wird halt nicht mehr an deutschen Flughäfen getankt, sondern woanders, eben im europäischen Nachbarland. Sie wissen, dass die Besteuerung von Privatfahrten bei Dienstwagen, die zur Verfügung gestellt werden, vereinfacht worden ist. Wir können natürlich auch alle Menschen in Deutschland dazu zwingen, wieder ein Fahrtenbuch zu führen. Wenn das wirklich ein Weg ist, die Ökologie zu entlasten, ich weiß es nicht.
Wollen wir doch jetzt mal Frau Apun dazu hören. Von Seiten der Grünen wurde ja als Reaktion auf dieses 12-Punkte-Papier der Aufschrei ein bisschen vermisst. Also spätestens bei dem Punkt, die Förderung erneuerbarer Energien schnellstmöglichst beenden, hätte ich einen Aufschrei erwartet. Warum kam denn nicht?
Ja, das müssen Sie am Ende des Tages Partei und Fraktion fragen. Ich bin ja von der Grünen Jugend und ich kann da natürlich nur mit der Stirn runzeln. Also wir wollen auf 80% erneuerbare Energien in den nächsten 6 Jahren kommen. Wir sind aktuell bei 56%. Das heißt, wir müssen das Ausbautempo verdreifachen. Und man muss ja sagen, es war ja gerade die EEG-Förderung, die uns überhaupt hierhin gebracht hat. Und die jetzt ausgerechnet auszubremsen, das halte ich für vollkommen unverständlich. Im Übrigen ist es ja so, bei den E-Fahrzeugen hat man das ja gemacht. Da hat man die Förderung, also diese Kaufzuschussgeschichte beendet. Und da ist der Absatz jetzt massiv eingebrochen.
Das hat aber Wirtschaftsminister Habeck gemacht und hat gesagt, das E-Auto ist marktfähig.
Das mag ja sein. Ich sage nur trotzdem, dass das offensichtlich nicht die Strategie ist, auf die man an der Stelle setzen kann. Ich persönlich finde ja die viel spannendere Frage in dieser ganzen Frage rund um Klimatransformation und Subventionen etc. warum wir eigentlich immer wieder dem Mantra folgen, dass, obwohl wir ja viele private Akteure im Markt haben, dass immer wieder quasi die Risiken eigentlich vergesellschaftet werden. Das heißt, es werden Subventionen gezahlt, es werden Risiken abgefedert und die Gewinne dann aber doch privatisiert werden. Und ich finde eigentlich die Frage sehr spannend, mal darüber nachzudenken, wie es eigentlich wäre, wenn der Staat so viele Milliarden schon in die Hand nimmt, wie wir dann dafür sorgen können, dass wir auch von den Einnahmen viel stärker mit profitieren. Also dass dann tatsächlich sozusagen aus den Einnahmen, aus dem Windstrom die Kita finanziert wird und das vielleicht aus den Einnahmen einer großen Industrie, die staatlich subventioniert worden ist, dass wir davon dann neue Schulen bauen. Das wäre doch ein System für die Zukunft. Und ich finde es schon ein bisschen fragwürdig, dass wir aktuell eben eher so ein System erleben, in dem immer wieder die Risiken vergesellschaftet, aber die Gewinne privatisiert werden.
Herr Vatter, mit dem, was Frau Appung gerade sagte, sind wir schon ein bisschen im Bereich der Diskussion um die reine Lehre. Das wurde jetzt in der Diskussion um den 12-Punkte-Plan immer wieder gerne kritisiert. Es gesagt wurde, da können wir gerne darüber diskutieren, aber das ist akademisch und das hilft uns in der Situation überhaupt nicht weiter. Wir müssen konkret sprechen und zwar über einen vernünftigen Interessensausgleich, dass wir weiterkommen mit den Vorgaben, die wir uns gestellt haben und gucken, wie machen wir das, so dass alle Akteure eingebunden werden und uns auch alle Akteure in der Koalition. Wie stellen Sie sich das vor? Als Wissenschaftler können Sie natürlich auch reine Lehre, ne?
Wenn ich versuche, die beiden zusammenzubringen, das, was wir in der Wissenschaft wissen und was wir auch sehen in der Realität, wie es funktioniert, bin ich völlig d'accord zu sagen, wir brauchen eine funktionierende Marktwirtschaft, die die richtigen Anreize setzt, das heißt die richtigen Preise setzt, das heißt eben Subventionen abbauen, vor allem für fossile Energieträger. Ja, Unternehmen brauchen Unterstützung, Wirtschaftswende absolut d'accord, es ist wichtig, dass Unternehmen bessere Rahmenbedingungen bekommen. Das kostet den Staat Geld, aber für mich ist der andere blinde Punkt heute die fehlende soziale Akzeptanz. Wir reden ganz viel darüber, wie kann man jetzt, ne, auch im 12-Punkte-Plan, wie kann man das Bürgergeld kürzen, wie kann man hier soziale Leistungen kürzen, wie kann man noch irgendwo Subventionen abbauen. Aber ein anderer blinder Fleck ist das Klimageld. Mal als ein Beispiel, wie kann man die soziale Akzeptanz der Menschen schaffen? Und diese Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag versprochen, wir werden ein Klimageld einführen. Also wo der CO2-Preis, das, was wir Konsumentinnen und Konsumenten letztlich immer mitzahlen, wenn wir im Supermarkt einkaufen gehen oder woanders bezahlen, dass dieses Geld an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben wird. Und das scheint komplett vom Tisch zu sein. Hier windet man sich raus im Bundesfinanzministerium, das sei technisch alles so schwierig umzusetzen. Das ginge alles nicht. Ich glaube, die Menschen merken das, weil sie halt realisieren, wir werden hier belastet. Für uns ist das eine Belastung, gerade Menschen mit wenig Einkommen. Wir bekommen aber nicht die Unterstützung, die wir benötigen, um das zu bewerkstelligen.
Svenja Appung, hat da die Koalition die Hausaufgaben nicht gemacht? Noch lange nicht?
Beim Klimageld würde ich das auf jeden Fall so sehen. Also man muss ja sagen, das ist den Leuten da draußen ja nicht zu erklären, wie es sein kann, dass der Staat nicht dazu in der Lage ist, seinen Bürgerinnen und Bürgern eine Überweisung einzurichten. Ja. Ich sehe aber auch, dass es ja nicht nur ein technisches Problem, sondern auch ein Geldproblem ist, mal wieder, weil quasi durch das Spardogma es jetzt ein entweder Klimainvestition oder Klimageld gibt. Und ich halte das für ein großes Problem, dass das so gegeneinander ausgespielt wird und das Klimageld muss kommen. Ich finde, Herr Fratscher hat da ja einen total wichtigen Punkt aufgemacht. Am Ende des Tages ist die ganze Frage der Klimatransformation ja auch eine große Verteilungsfrage. Also ne, schon bei der Frage, wer ist eigentlich für die Klimakrise verantwortlich? Wir wissen, dass das reichste Prozent der Deutschen 15 Mal mehr CO2-Emissionen verantwortet als die ärmere Hälfte. Und die Frage ist dann ja, wer soll das bezahlen? Und es wird in letzter Zeit ja viel von Zumutungen gesprochen. Und ich glaube, die Frage ist ja, wem muss eigentlich was zugemutet werden? Und ich glaube, wenn wir die ganzen Kosten der Transformation, ich glaube, das sind 5 Billionen Euro bis 2050, jetzt einfach gleichmäßig auf alle verteilen, dann kriegen wir ein riesiges Akzeptanzproblem. Und ich will ja nicht einfach nur, dass Leute Klimaschutz akzeptieren, sondern dass wir einen Klimaschutz auf den Weg bringen, der das Leben der Menschen besser macht. Und das wird nur machbar sein, wenn wir diese ganz großen Verteilungsfragen in diesem Land angehen. Denn es sind eben einige wenige in diesem Land, die auf den Milliarden sitzen, während andere gerade in Zeiten von Inflation kaum noch wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen.
Das Geld ist da, aber es ist woanders. Wir haben eben schon über den Subventionsabbau gesprochen. Ein anderer Punkt, der ja auch mit Gerechtigkeit zusammenhängt, mit Gerechtigkeitsempfinden für die Bürger ist, wenn wir lesen, dass die Chefermittlerin im Cum-Ex-Skandal gekündigt hat, ihre Beamtenstelle aufgegeben hat, weil sie nicht weiterkommt, weil sie sagt, dass diejenigen, die eigentlich verurteilt werden müssten, gute Fürsprache, gute Kontakte haben, mutmaßlich in die Politik und ungeschoren davonkommen und dass Milliarden an Steuern, die nie gezahlt wurden, vom Staat zurückgezahlt werden. Herr Frotscher, vielleicht können Sie mal einwerfen, welche Größenordnungen das sind.
Dann 60? Ich glaube 60 Milliarden, Herr Fatscher.
Es ist schwierig zu sagen. Steuerhinterziehung heißt halt, wir wissen nicht. Also 60 Milliarden, 100 Milliarden, das sind so die Größenordnungen. Aber
von denen gesprochen.
Von denen gesprochen wird, es ist natürlich im Vergleich zu dem, was man beim Sozialbetrug hat, dass man dem gegenüberzustellen, Totalverweigerer beim Bürgergeld, ist es natürlich das Hundertfache oder das 50-fache.
Wie kommt es bei Bürgern an, wenn eine Chefermittlerin, die über diese Dinge offen spricht, die ihren Job aufgibt?
Schlicht.
Das glaube, wäre doch ein Punkt, wo...
Ja, schlecht.
So. Also, jeder muss sich vom
Finanzamt nackig machen. Das mal kurz ausführen dürfte, Frau Abhuhn. Natürlich kommt es schlecht an. Die Generalstaatsanwältin sitzt ja oder saß ja in Köln. Und sie ist vor allen Dingen deswegen gegangen, weil ein grüner Justizminister aus Düsseldorf ihre Kompetenzen erst beschneiden wollte, ihre Behörde verkleinern wollte. Und deswegen hat sie dann sich entschieden, diese Position anzugeben. Und ich bewundere den Mut der Dame. Es ist vollkommen richtig, dass sie das macht. Aber
hängt das jetzt nur an einem grünen Minister oder ist das schon eine Systemfrage, die wir da stellen müssen? Ja,
das ist dann immer einfach, wenn man konkreten Grund hat, dann über die Systemfrage zu stellen. Also in der Berichterstattung der letzten Monate war es eindeutig so, dass es einen Konflikt gab zwischen der Generalstaatsanwältin und dem Justizminister. Das ist auch breit ausgetragen worden, zumindest in der Kölner Lokalpresse. Ich nehme an, auch in der Landespresse in Düsseldorf. Wie gesagt, man wollte ihre Kompetenzen beschneiden. Und deswegen muss ich sagen, an der Stelle muss ich den Hut ziehen, dass die Dame diesen Schritt gegangen ist. Und ich wünsche ihr viel Erfolg.
Svenja Abhuhn dazu.
Na, das ist natürlich an der Stelle dann tatsächlich auch für das Ministerium ein Armutszeugnis. Ich glaube aber, das erleben wir an verschiedenen Stellen. Und ich finde, das vielleicht fast noch schockierendere ist, dass es ja nicht nur den Bereich der Steuerhinterziehung, also sozusagen der illegale Bereich ist, sondern auch, wie legal Steuern gezahlt werden. Also man muss sich Deutschland vorstellen, die Zeit hat da letztens einen sehr guten Vergleich gezogen, wie ein Restaurant, in dem sitzen 20 Personen. 10 von denen haben einen leeren Teller vor sich und bestellen ab und zu mal ein Getränk. 9 haben einen Teller vor sich, da ist eine dünne Suppe drin. Und dann ist einer da, der hat den ganzen Nebenraum und da wird ein Gericht nach dem anderen reingetragen. Ja? Und dann kommt aber leider nicht Robin Hood und verteilt um, sondern sozusagen das deutsche Steuersystem kommt rein. Und mit der Suppe auf dem Tisch, die müssen dann im Schnitt 43% Steuern zahlen. Also fast die Hälfte ihrer Suppe abgeben und dann geht der Steuereintreiber weiter ins Nebenzimmer und der muss gerade mal 26% von dem, was er hat, abgeben. Das ist quasi das Ausmaß der Steuerungerechtigkeit in diesem Land. Und zwar, da reden wir noch nicht von Steuerhinterziehung, sondern das ist ganz regulär die gigantische Steuerungerechtigkeit zwischen Superreich und dem deutschen Mittelstand.
Die Top 10 der Einkommensbezieher in Deutschland tragen 50% der Einnahmen.
Das mag sein, aber das ist ja dann trotzdem die Frage, wie viel noch übrig bleibt. Und bei den Top-Verdienern bleibt eben immer noch viel mehr übrig.
Nein, wir haben doch nicht eine Debatte über Top-Verdiener. Wir haben doch das Problem des Mittelstandsbauchs. Inzwischen greift die höchste Steuerprogression bei Menschen, die, ich glaube, wenn sie Alleinverdiener sind, bei ungefähr 70.000 Euro liegen. Das ist, Herr Fatscher, Sie können mich gerne korrigieren, das war vor 40 Jahren ein ganz anderes Verhältnis. Da waren es wirklich die Top-Verdiener, die auch die Top-Steuer bezahlten. Wir haben das Problem, dass wir die Mitte zu stark belasten und da müssen wir ran.
Zwei Punkte dazu, völlig d'accord, Herr Huben. Man muss allerdings auch sagen, dass unter Helmut Kohl der Spitzensteuersatz nicht bei 45 oder 42 plus 3 war, sondern bei über 50% war. Also wenn Sie den Spitzensteuersatz auf über 50% anheben wollen und das erst bei 100, 120 Euro machen wollen, dann würde der Staat auch noch mal ein bisschen mehr Einnahmen bekommen. Nicht, dass ich jetzt sage, das ist der richtige Weg, aber das ist der erste Punkt. Man kann sich über Steuergerechtigkeit streiten. Mein Punkt ist ein anderer. Es gibt kaum ein Land in der Welt, dass Arbeit stärker besteuert und Vermögen geringer besteuert als Deutschland. Und das ist ein wirtschaftliches Problem. Herr Huben, Sie haben eben völlig zu Recht gesagt, wir haben eine relativ hohe Abgabenlast in Deutschland. Wir haben also Menschen in der Mitte der Gesellschaft, der Mittelstandsbauch, Menschen, die relativ viel Steuern und Abgaben zahlen. Und da bräuchten wir eine Entlastung, sodass Arbeit sich mehr lohnt. Nicht Überstunden besteuern, würde ich eher als kontraproduktiv sehen, sondern wirklich die Menschen, die mittlere Einkommen haben, die Teilzeit arbeiten, viele Frauen, hier mehr Möglichkeiten zu geben. Das wäre der richtige Weg, würde aber auch heißen, man müsste sich ehrlich machen und müsste, um zusätzliche Entlastung zu schaffen, dann eben auch entweder die Schuldenbremse reformieren oder man müsste eben auch die Steuern von ganz großen Vermögen erhöhen. Wäre schon viel gewonnen, wenn man eine faire beispielsweise Erbschaftssteuer machen würde, wo es keine Ausnahme gibt. Da würde man schon ein großes Stück weiterkommen.
Marcel Fratscher haben Sie gerade gehört, den Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, der im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur diskutiert über die FDP will eine Wirtschaftswende. Was heißt das für die Koalition und für Deutschland? Mit Reinhard Huben, dem wirtschaftspolitischen Sprecher der FDP im Bundestag, und Svenja Apun, der Bundessprecherin der Grünen Jugend. Herr Huben, wir haben jetzt eben gesprochen über Cum-Ex, um möglicherweise 60 bis 100 Milliarden, die dem Staat da durch die Lappen gehen. Der nächste ganz große Posten wäre Thema Schwarzarbeit. Da stehen schon wieder 100 Milliarden ungefähr auf dem Zettel, die der Staat eigentlich reinholen müsste. Mehr Ermittler müssten eigentlich eingestellt werden. Und da müsste man rangehen, wenn man Geld braucht. Steht im 12-Punkte-Plan nicht drin. Warum?
Das Problem ist richtig dargestellt. Sie haben vollkommen recht. Die Frage nach einer Priorisierung, ich hatte einen 13. Vorschlag auch eingebracht.
Oh, verraten Sie uns den bitte.
Ja, kann ich Ihnen gerne sagen. Da geht es um die Frage, um die Handelsverträge, die wir als Bundesrepublik Deutschland meiner Meinung nach dringend benötigen. Das Mercosur-Abkommen, ein Handelsvertrag mit Israel, wäre meiner Meinung nach sinnvoll. Wir sollten nochmal auf die Australier zugehen. Die Vereinbarung ist leider gescheitert. Also das wäre mein 13. Punkt gewesen, aber darüber wollen wir ja heute nicht reden.
Gut, kommen wir zurück zum Thema Schwarzarbeit. Mögliche 100 Milliarden, die dem Staat durch die Lappen gehen, können wir uns gar nicht leisten im Augenblick, oder?
Ja, vollkommen richtig. Ja. Vollkommen richtig.
Wie kommen wir da ran?
Ja, am Ende wahrscheinlich nur durch Kontrolle. Deswegen sind wir durchaus dafür, den Zoll stärker auszustatten, dass man eben entsprechend kontrolliert, wo schwarz gearbeitet wird. Und ich meine, das haben nun wir nicht in der Ampel gemacht, aber es hat ja nun wirklich viele Regelungen gegeben, um Schwarzarbeit eigentlich unattraktiv zu machen. Dass dieser Bereich leider Gottes wieder so wächst, ist sehr ärgerlich und schadet der deutschen Wirtschaft und schadet vor allen Dingen auch den ehrlichen Arbeitgebern und den ehrlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Svenja Apun, Sie haben eben Steuergerechtigkeit ganz stark angemahnt. Wenn wir diesen Bereich mal anschauen, welche Ideen hätten Sie, dass das Geld reinkommt, was dem Staat zusteht?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, was das Thema Schwarzarbeit angeht, das können andere besser beurteilen als ich, was es da für Maßnahmen gibt. Mich treiben vor allem die ganz hohen Erbschaften und Vermögen um. Und da hat Herr Fratscher ja gerade schon angesprochen, da gibt es ja Möglichkeiten. Ne? Also es gab gerade eine neue Studie, die hat gesagt, wenn Deutschland einfach nur so wie die Schweiz Vermögen besteuern würde, dann könnten wir 73 Milliarden Euro jährlich zusätzlich einnehmen. Damit hätten wir eine Menge der Haushaltsprobleme, die die Bundesregierung derzeit hat, schon gelöst. Denn am Ende des Tages ist es den Menschen in Deutschland tatsächlich einfach nicht zu vermitteln, dass die, die am meisten haben, prozentual am wenigsten abgeben. Und wir sehen ja, dass die Ungleichheit immer weiter auseinander geht und wir zunehmend einen Geldadel hat und das Vermögen sich selber aufbauen, so wie das vielleicht in der Generation meiner Großeltern noch möglich war, zunehmend unmöglich wird.
Herr Huben hat aufgezeigt.
Ja, Frau Apun, den Vorschlag mit der Schweiz, den hören wir oft. Man sollte dann aber auch das Kleingedruckte lesen. Gucken Sie sich mal die Höhe der Einkommensteuer in der Schweiz an. Ich glaube, dann würden Sie Ihren Vorschlag sofort wieder einsammeln.
Ja, es gibt Sie werden sich wundern, die Einkommenssteuer für den Mittelstand zu reduzieren, da bin ich vollkommen dabei, weil ich da
Aber in der Schweiz ist der Einkommensteuersatz sehr, sehr viel geringer als hier in Deutschland.
Ist natürlich, gibt viele andere Länder, mit denen man das vergleichen kann. Ich habe es ja eben gesagt, es gibt kaum ein Land, das Vermögen geringer besteuert, Arbeit stärker besteuert. USA, Großbritannien, Frankreich, also durchaus große Volkswirtschaften, auch mit hohen Spitzensteuersätzen, zumindest in Frankreich, beziehen jedes Jahr ungefähr 4% ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung, 3-4% an vermögensbezogenen Steuereinnahmen. In Deutschland sind es 1%. Wenn wir also in Richtung Frankreich, Großbritannien, USA gehen würden, also jetzt auch keine schlechten Volkswirtschaften, wo keine wirtschaftliche Dynamik ist, dann hätte der deutsche Staat 100 bis 120 Milliarden Euro an zusätzlichen Steuereinnahmen. Ich will nicht sagen, das sollte man machen, aber eine moderate, stärkere Belastung von Vermögen würde sehr viel Spielraum schaffen, eben Menschen mit mittleren Einkommen zu entlasten. Und das muss mich wirklich zum Thema Wirtschaftswende zurückbringen. Wir haben doch hier ein unmögliches Dreieck. Sie sagen Wirtschaftswende, eigentlich müssen wir dafür richtig Geld ausgeben, Steuern senken für Unternehmen, Sie wollen den Soli abschaffen, andere Maßnahmen. Gleichzeitig sagen Sie aber bitte keine Steuererhöhung, auf gar keinen Fall. Und auch die Schuldenbremse, das muss auch stehen. Und diese drei Dinge kriegen sie nicht unter einen Hut. Und da sich ehrlich zu machen, den Menschen reinen Wein einzuschenken, ist wichtig. Und das stört mich an der Debatte, dass Versprechen gemacht werden, Behauptungen aufgestellt werden, die eigentlich inkonsistent sind.
Da kommt natürlich jetzt dauernd der Vorwurf von verschiedenen, auch von Verbänden, Wirtschaftsverbänden, die sagen, es wird geredet, aber es wird nicht konkret gemacht. Es gibt einen enormen politischen Handlungsbedarf. Handwerkspräsident sagt das zum Beispiel, aber wir brauchen, und das sagt der BDI-Präsident, wir brauchen jetzt auch Gesetze, nicht nur 12-Punkte-Papiere. Also geht es trotzdem nochmal wieder um die Frage, macht die Koalition die Hausaufgaben nicht richtig?
Also ich glaube, vor 6 Monaten ist mal untersucht worden, was im Koalitionsvertrag steht und was wir davon abgearbeitet haben. Da waren wir irgendwie bei 2/3 der Ideen, die wir aufgeschrieben haben. Ich möchte ganz bescheiden darauf hinweisen, dass wir ja nun auch äußerliche Einflüsse hatten während dieser Regierungszeit, die wir nun wirklich nicht zu verantworten haben. Ich glaube, das Krisenmanagement dieser Bundesregierung ist mehr als vorzeigbar. Was haben wir für Debatten geführt, Herr Fratscher? Wirtschaftsrückgang 10%. Die Menschen sitzen in kalten Wohnungen. Wir haben LNG-Ports in einem Tempo gebaut. Das haben wir uns ja selbst gar nicht zugetraut. Und ja, natürlich ist es doch klar, dass wir dann auch das am Ende in Gesetze umsetzen müssen. Nur das politische Geschäft geht halt in Parteien so. Und ich sage, sowohl die Grünen, die SPD als auch die FDP sind Programmparteien. Das heißt, man fängt an mit einem Antrag auf einem Parteitag. Und dann muss sich die Partei hinter der jeweiligen Idee versammeln. Und das können die Grünen und das können die SPD auch machen. Das werden sie auch tun. Und dann haben die Fraktionen in den Parlamenten die Aufgabe, sich zusammenzusetzen und zu sagen, was bringen wir da übereinander? Was können wir gemeinsam vertreten? Und dann werden daraus auch Gesetze. Also der Vorwurf, dass wir einen zu geringen Output an Gesetzen und Veränderungen in unserer Zeit hat, das kann ich nur nicht stehen lassen. Ich höre häufiger, ja, ihr habt so viele neue Sachen gemacht, das können wir alles gar nicht verdauen.
Dass es gute Ansätze gibt, keine Frage, wird auch honoriert, auch von Seiten der Verbände, aber geht nicht schnell genug. Wachstumschancengesetz wird ja durchaus positiv bewertet, wenn auch es nicht weit genug geht.
Ja, dann laden Sie mal Herrn Lindemann
im letzten Sommer ging es los mit der Diskussion, im März verabschiedet. Das ist ein Dreivierteljahr. Wenn Sie jetzt sagen, die LNG-Terminals haben wir mal flott gebaut, wie kriegen wir denn die Politik flott gemacht?
Ja, also nochmal zum Wachstumschancengesetz. Das hat ja nun wirklich nicht an der Ampel gelegen. Das war nun die Union schuld. Die Union hat im Bundesrat das ganze Verfahren ausgebremst. Das Volumen des Paketes ist halbiert worden durch die Unionsländer. Und Herr Spahn, den können Sie bei der nächsten Sendung dann einladen, hat persönlich dafür gesorgt, dass das erstmal auf die lange Bank geschoben wurde. Und dann haben wir im November, Dezember politisch Druck ausgeübt auf die Union. Und dann hat es ja am Ende im Januar funktioniert. Also, dass das länger gedauert hat, das ist so wirklich nicht die Ampelschuld. Das müssen Sie bitte bei der CDU-CSU platzieren.
Jetzt haben wir schon wieder Schuldzuweisungen hin und her. Jetzt kommt die Union und hilft Ihnen mit dem 12-Punkte-Plan, in dem heute im Bundestag auch. Jedenfalls versucht sie so ein bisschen links zu überholen, ja, heute also mit dem Bundestagsantrag.
Ich bin ja froh, dass die Union permanent das Thema Wirtschaftswende in den Mund nimmt. Ob uns das hilft, das wage ich zu bezweifeln, weil man uns ja zumindest von Seiten der Union immer unterstellt, wir wollten das gar nicht in der Ampel irgendwie voranbringen. Das ist ein Fehler. Natürlich wollen wir das in dieser Regierung vorantreiben, das Thema.
Nun hat die Union ja auch 16 Jahre regiert und konnte für die Wirtschaftswende da ja auch schon einiges machen. Herr Fratscher, Sie schmunzeln, wenn wir diese gegenseitigen Schuldzuweisungen jetzt sehen. Herr Huben hat ja...
Das ist keine Schuldzuweisung, das
sind Fakten. Dieses Hin- und Herschieben von Verantwortung, und das hat die Union schon, das ist ja sowas in der Richtung, wie ich das meine. Sie haben eben, Herr Huben, ja schon angesprochen, es gab für diese Koalition ja von außen außergewöhnlichste Einflüsse, die uns ja zu dieser sehr schlechten Situation, in der wir jetzt sind, gebracht haben. Oder wie viel ist davon hausgemacht, Herr Fratscher? Wirtschaftswachstum noch nicht mal 1%.
Ich würde sagen, es ist teilweise hausgemacht, aber Ich bin bei Ihnen, Herr Huben. Also ich denke, bei aller Kritik, die ich auch an der Bundesregierung äußere, hat sie auch vieles richtig gemacht. Und völlig richtig ist, vor 2 Jahren im Sommer, Frühjahr, Sommer 2022, haben wir Ökonomen, Ökonominnen mit einer tiefen Rezession gerechnet, weil wir nicht gedacht haben, dass man so schnell das russische Gas ersetzen kann. Und das ist ein Erfolg. Und da hat die Politik und auch der deutsche Staat sehr viel Geld in die Hand genommen, muss man auch sagen, sehr viel Hilfen gegeben, gerade an energieintensive Unternehmen. Kaum ein Land hat so großzügige Hilfen aufgelegt, übrigens auch in der Corona-Pandemie, aber auch jetzt in der Krise.
Und die Bürger haben auch mitgemacht, sie haben gespart.
Die Bürger haben mitgemacht, haben gespart, gut, zum Teil auch gezwungenermaßen, weil ne, wenn die Heizkosten
sich
verdoppeln, verdreifachen, ist es hart, aber sie haben mitgemacht. Also ich sehe Teil der hausgemachten Probleme sicherlich, was für mich der größte Kritikpunkt ist, ist nicht die jetzige wirtschaftliche Lage, die bei weitem nicht so schlecht ist wie die Stimmung. Wir haben eine Stagnation, wir haben kein Schrumpfen von 4%, wie wir das 2020 in der Höhepunkt der Corona-Pandemie hatten oder in der globalen Finanzkrise 2008, 2009. Was mir heute fehlt, ist eine klare Vision, auch dieser Bundesregierung. Wo wollen wir in 10 Jahren hin? Wie sehen wir die deutsche Wirtschaft? Was sind die Rahmenbedingungen, die wir dafür brauchen? Was brauchen die Unternehmen? Was brauchen auch die Bürgerinnen und Bürger entlassen? Es fehlt dieser Kompass. Und das ist der große Schwachpunkt. Der erste Schwachpunkt. Der zweite ist der grundlegend unaufgelöste Konflikt. Wie will man da hinkommen, wenn man mal einen Plan hat? Und ich habe es eben angesprochen, zu sagen, wir wollen keine Steuererhöhung, wir wollen die Schuldenbremse festhalten. Und wir haben hier übrigens eine riesige Krise oder eine riesige Herausforderung, wofür wir deutlich mehr Geld benötigen. Sich da nicht ehrlich zu machen, das halte ich für einen großen Fehler. Und, wenn ich das noch sagen darf, mir ist das zu sehr Politiker-Bashing im Augenblick. Viel der Verantwortung für die schwierige Situation haben auch die Unternehmen. Nehmen wir die Automobilbranche, die hinterherhängt im globalen Wettbewerb. Die Chinesen, die Amerikaner, Koreaner bauen die E-Autos. Und da hat man sich zu sehr auf den Lorbeeren ausgeruht und die Transformation zu langsam gemacht. Also ich würde mir wünschen, dass auch die Unternehmen ehrlicher sind, auch eigene Fehler eingestehen und nicht nur sagen, Staat, gib mir mehr Subventionen, ihr seid an allem schuld, weil nur mit dem Politikbashing kommen wir aus dieser schwierigen Situation nicht
raus. Jetzt wollen wir aber nicht auch noch Unternehmensbashing machen. Wenn wir jetzt gerade die China und USA ansprechen, Herr Fatscher, der Inflation Reduction Act in den USA, das ist wirklich eine Entfesselung von Geld, von staatlichen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Was ist in China? Auch China subventioniert massiv die Exporte von Elektroautos zum Beispiel. Hierher kommen die Probleme, sind ja bekannt. Das heißt, der politische Rahmen muss schon gesetzt werden.
Ja, das Argument bin ich dabei, aber jetzt Vorsicht, also das wird immer so als Klischee herangeführt, das Inflation Reduction Act in den USA, 365 Milliarden Dollar, oh, das ist so ein riesen Wumms. Naja, wenn Sie das mal runterrechnen, die amerikanische Wirtschaft ist ungefähr 5-mal so groß wie unsere.
Ist das ein Wümpschen?
Der deutsche Staat hat in den letzten Jahren deutlich mehr an Hilfen gegeben und der IRA ist jetzt auch nicht so klug durchdacht. Also ich glaube, da müssen wir uns nicht dahinter verstecken. Ja, der Staat muss der Wirtschaft auch finanziell helfen. Die Frage ist doch, wie man es klug tut. Tut man es, indem man einzelne Unternehmen subventioniert, beispielsweise energieintensive Unternehmen? Für mich ist es viel wichtiger, dass man die Transformation zulässt, dass der Staat nicht einzelne Unternehmen und Branchen subventioniert, sondern für alle Unternehmen bessere Rahmenbedingungen schafft, für alle Unternehmen geringere Besteuerung, für alle Unternehmen bessere Rahmenbedingungen bei
weniger Bürokratie.
Weniger Bürokratie und Wettbewerb schaffen, Innovation schaffen. Das ist letztlich, was ich mir wünschen würde anstelle dieser sehr gezielten Subventionspolitik.
Und vor allen Dingen konstruktiv miteinander arbeiten. Das ist ja das auch, was die Verbände einfordern. Nicht nur konkrete Gesetze, sondern auch miteinander reden, arbeiten und nicht Wahlkampf betreiben. Herr Huben, über den Punkt müssen wir jetzt tatsächlich sprechen. Das 12-Punkte-Programm für den Parteitag. Klar, man muss sich da profilieren, wird jeder verstehen. Aber wird jetzt schon etwas in Gang gesetzt, nämlich eine Menge Wahlkampf, was schon auf den Bundestagswahlkampf hindeutet, was Bürger wahrscheinlich schon wieder sehr ärgert. Die sollen arbeiten und nicht Wahlkampf machen, denken vielleicht viele.
Naja, also wenn ich so eine Sitzungswoche hinter mich bringe, da habe ich schon das Gefühl, dass ich einigermaßen gearbeitet habe, zumindest an Zeit. Ich weiß nicht, ob das alles dann so klug und richtig war. Nein, Scherz beiseite. Wir müssen uns, glaube ich, daran gewöhnen, dass in einer Regierungskonstellation, wo, ich habe es eben auch, glaube ich, schon mal gesagt, 3 Parteien miteinander zusammenarbeiten, die um Inhalte ringen, die Tage brauchen, um ein Bundestagswahlprogramm zu schreiben, dass die permanent auch in der Kommunikation nach außen sind, was ihnen am wichtigsten ist. Und ich glaube, das müssen wir in der Gesellschaft einfach aushalten. Und ich kann jeden nur warnen, wer meint, jetzt den Bundestagswahlkampf eröffnen zu wollen, der ist im September des nächsten Jahres. Wahlen werden natürlich unterschwellig langfristig mit Themen unterlegt. Und dass die FDP eine wirtschaftsfreundliche und wirtschaftsaffine Partei ist, dafür brauchen wir auch die 12 Punkte nicht. Das ist den Wählerinnen und Wählern bekannt. Ein Wahlkampf wird normalerweise entschieden in den letzten 6 bis 12 Wochen.
Gibt ja noch so ein paar Wahlen vorher, Europawahl.
Ja, nur aber so ein paar wenige und da kommen wir
nein,
ja schon
nein, aber
wieder.
Ich glaube nicht, dass wir durch eine Debatte auf dem Parteitag zu den 12 Punkten hier Wirtschaftswende einen Effekt erzielen bei den jetzt anstehenden Wahlen. Das würde uns unterstellen, dass das ein taktischer Move ist, diese 12 Punkte jetzt einzubringen.
Die Koalition der Hoben ist ja mal angetreten als Fortschrittskoalition, repräsentierte eine völlig andere Gesprächskultur, Selfies, Einigkeit, keine Durchstichereien. Da ging ja ein gewisser Ruck auch durch die Öffentlichkeit. Oh, das ist mal ein anderer Ton, der da gesetzt worden ist. Inzwischen wird eigentlich nur noch gezankt. Und das geht ja den Bürgern gewaltig auf die Nerven. Und wahrscheinlich wird die Koalition so nicht mehr gewählt. Trotzdem, Svenja Apon, eine andere Gesprächskultur, mehr miteinander arbeiten, nochmal das Stichwort konstruktiv miteinander umgehen. Brauchen wir das jetzt nicht viel mehr, auch im Hinblick darauf, was möglicherweise für Konstellationen auf uns zukommen? Da reden wir nicht mehr über 3 Parteien, die koalieren, sondern vielleicht 4, weil sie irgendwie sich gegen die AfD zusammenfinden müssen zu Mehrheiten.
Ja, also prinzipiell finde ich es immer gut, wenn Menschen im politischen Geschäft fair und konstruktiv miteinander umgehen. Ich glaube, ich möchte trotzdem noch einen Blick darauf werfen, wo das Problem aktuell denn liegt. Weil ich glaube, auch wenn gerade gesagt worden ist, dass in der Krise sehr viel investiert worden ist, diese Krise, die hat ja tiefe Spuren hinterlassen bis heute. Also wir haben die stärksten Reallohnverluste seit dem Zweiten Weltkrieg in der Breite der Bevölkerung. Viele wissen tatsächlich nicht mehr gut, wie sie ihre Rechnungen, ihre Miete bezahlen müssen. Wir können in allen Umfragen sehen wir, dass die Inflation weiterhin die größte Sorge der Menschen ist. Wir sehen, dass Menschen in einer Situation, wo sie voller Abstiegsängste und vielleicht auch voll Kontrollverlust sind, anfälliger sind für Stimmungsmache, fürs nach unten treten. Und ich glaube, das Problem ist doch in Wahrheit, dass all diese sozialen Probleme, die eben zugenommen haben, dass die gelöst werden müssen. Und ich glaube, am Ende des Tages wollen die Menschen Lösungen sehen. Und weil innerhalb der Koalition es eben sehr viel unterschiedliches Verständnis von Rolle von Staat und Gesellschaft gibt, wird dann halt viel gestritten. Und dann sagen Leute, dass dieser Streit ja irgendwie anstrengend ist. Aber das Problem ist doch nicht das eigentliche Problem ist ja nicht der Streit. Ich wünsche mir nicht einfach nur, dass weniger gestritten wird, sondern ich wünsche mir, dass bessere Politik gemacht wird. Und ich glaube, das wünschen sich auch die Menschen in diesem Land, weil sie eben merken, dass es zunehmend ungerecht zugeht.
Warum?
Ja, also ich kann nur für meinen Bereich sagen, dass wir untereinander fair debattieren und diskutieren. Und man muss unterscheiden zwischen Streit und einer Debatte um ein Thema. Und das muss uns gestattet sein. Und eine Bemerkung zur Inflation. Im Gegensatz, so wie ich die Entwicklung im Moment beurteilen kann, im Gegensatz zu den USA, wo die Inflation wieder nach oben geht, scheinen wir ja in Europa und in Deutschland die Inflationsziele wieder zu erreichen. Wir nähern uns der 2%-Grenze von oben relativ fix. Haben wir vielleicht auch selbst nicht mitgerechnet, dass es so schnell geht. Also das ist ja auf jeden Fall auch mal eine Maßnahme, die man positiv für die EZB, aber auch für die Bundesregierung zur Kenntnis nehmen kann.
Strich drunter, Herr Hoben, Moment.
Die Preise ja nicht wieder.
Strich drunter, Herr Hoben, die 12 Punkte sind keine Scheidungsurkunde für die Koalition?
Nein, das meint nur die CDU/CSU.
Die so ein bisschen hofft, dass sie dann wieder in das alte Lager kommen. Da war das Stichwort Lambsdorff 2.0, also 1982 hat der ein wirtschaftspolitisches Papier geschrieben und im Sommer knallte dann die sozialliberale Koalition.
Ich habe das im Plenum ja schon mal gesagt. Also erstens müsste dann ja Friedrich Merz auch das Format von Helmut Kohl haben. Das müssen andere beurteilen. Aber ganz im Ernst, das ist keine Schauveranstaltung. Wir haben wirtschaftliche Probleme. Alle 3 Koalitionspartner haben das analysiert, erkennen das an. Und wir machen einen Aufschlag, natürlich FDP. Und ich bin gespannt auf die Debatten zwischen den drei Fraktionen und den Ministerien der Bundesregierung, wie wir unsere Probleme besser lösen.
Svenja Apphohn, Sie von der grünen Seite, nehmen Sie das als Scheidungspapier oder ist das alles Quatsch, das Gerede, dass die Koalition bis zum Sommer knallt?
Ach, ich glaube, die Frage, wie es mit der Koalition weitergeht, wird sich ganz konkret am Haushalt entscheiden. Und ehrlich gesagt, das, was man da jetzt bisher hört, ne, 30 Milliarden sollen eingespart werden. Das hieße für einige Häuser wie etwa das Bundesfamilienministerium, dass ungefähr nichts außer der gesetzlichen Leistungen noch übrig bliebe, dass also Freiwilligendienste gestrichen werden müssen, die ganze Demokratieförderung. Also das kann man nicht anders sagen. Und das inmitten einer weiterhin bestehenden Wirtschafts- und sozialen Krise, das wäre wirklich ein Kaputtmachprogramm. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da wird sich das dann entscheiden. Und Herr Hume, ich kann da nur sagen, wenn Sie tatsächlich Wirtschaftspartei sein wollen, dann ist dann der richtige Zeitpunkt, was die Schuldenregel angeht, endlich die Blockade aufzugeben. Wir wissen, dass es auch mit einfacher Mehrheit möglich wäre, dass die Koalition nochmal eine Notlage ausspricht und damit die Schuldenbremse eben nicht einhalten muss, damit endlich der Weg freigemacht wird für Investitionen, die uns aus dieser Wirtschaftskrise dann auch herausführen.
Herr Fratsche, aber das steht im Koalitionsvertrag drin, wir wollen uns an die Schuldenbremse halten. Gut, danach kam Ukraine-Krieg und so weiter. Trotzdem geht kein Weg dran vorbei. Im Mai geht's los mit den Haushaltsverhandlungen.
Es geht kein Weg dran vorbei, weil, wie Sie ja sagen, Koalitionsvertrag war eine andere Realität. Man hat dann 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr versprochen. Für Verteidigung werden die Ausgaben massiv steigen müssen in den kommenden Jahren. Und die wirtschaftliche Situation, die damit verbunden ist. Letztlich hat diese Krise die Transformation in Richtung Digitalisierung und die ökologische Transformation massiv beschleunigt. Wie ich vorhin sagte, es erfordert massiv mehr Geld. Und da muss man sich ehrlich machen, wenn man Konzepte vorlegt, die eine Wirtschaftswende herbeiführen, braucht man auch wirklich Vorschläge, die konkret sind und die stimmig sind. Und zu sagen, wir schließen Steuererhöhungen aus und wir wollen auch die Schuldenbremse nicht reformieren, um beispielsweise Investitionen auszunehmen, Investitionen in Bildung, in Infrastruktur, in Innovation möglich zu machen, dann muss man den Menschen und den Unternehmen eben auch sagen, was es heißt. Nämlich, dass die wirtschaftliche Schwäche sich fortsetzen wird, dass die Deindustrialisierung sich beschleunigen wird, dass viele gute Arbeitsplätze verloren gehen werden. Das ist die Konsequenz der Politik, der Blockadepolitik, eben öffentliche Investitionen zu verhindern.
Und diese 12 Punkte, die jetzt auf dem Tisch liegen, da haben Sie kein Déjà-vu, was 1982 angeht?
Ich bin überrascht, dass man die beiden überhaupt vergleicht. Wirtschaftsminister Lambsdorff hatte 1982 ein wirkliches Programm. Er hatte wirklich ganz konkret detaillierte Vorschläge gemacht und eine ganz tiefgehende Analyse. Und Entschuldigung, Herr Uben, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber das hier würde ich eher sagen, das ist ein Programmchen oder ein Plänchen, aber nicht wirklich eins, das man mit dem Papier von Herrn Lambsdorff von 1982 vergleichen kann.
Haben wir ja auch nie behauptet, aber wir stellen fest, dass wir da eine sehr lebhafte Debatte in Deutschland losgetreten haben und das halten wir für richtig.
Dankeschön für diese Diskussion und für die Debatte heute hier im Wortwechsel. Das war Reinhard Huben, der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP im Bundestag. Er diskutierte mit Svenja Apphohn, der Bundessprecherin der Grünen Jugend, und Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Ihnen allen ganz herzlichen Dank dafür.
Dankeschön.
Frau Kortmann, vielen Dank.